Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Bei uns geht es weiter im Buch der Offenbarung. In dieser Sendung beginnen wir mit dem Schreiben, das Jesus der Gemeinde in Laodicea zukommen lässt. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Herzlich willkommen. An 7 Gemeinden wendet sich Jesus gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und diese Gemeinden liegen alle auf einer damals bekannten Postroute in Kleinasien. Davon war schon mehrmals die Rede. Nun beginnen wir damit, uns die letzte dieser Botschaften anzusehen. Und die geht an die Gemeinde in der Stadt Laodicea. Die Stadt Laodicea lag auf der erwähnten Postroute, von Philadelphia aus gesehen, noch weiter südöstlich im Landesinneren, in der römischen Provinz Asien. Jener Provinz, die wirtschaftlich, kulturell und wissenschaftlich an der Spitze lag im Römischen Reich. Bis nach Ephesus, wohin Jesus seine erste Gemeindebotschaft sandte, waren es etwa 65 Kilometer in westlicher Richtung. Und so schließt sich auch der Kreis der Postroute. Antiochus II., Herrscher aus der Dynastie der Seleukiden, gründete die Stadt Laodicea zwischen 261 und 253 vor Christus, und zwar an der Stelle einer älteren Siedlung. Antiochus benannte die neue Stadt nach seiner Ehefrau Laodike, was so viel heißt wie Recht des Volkes. Die Lage Laodiceas spielte eine außerordentlich wichtige Rolle für die Entwicklung der Stadt und für ihre Bedeutung. Zum einen befand sich die neu gegründete Stadt direkt am Fluss Lykos, einem Nebenfluss des Mäander. Und zum anderen, was wohl noch wichtiger war, Laodicea lag direkt an einer der wichtigsten internationalen Handelsstraßen. Und zwar genau an der Stelle, die als Tor Phrygiens bekannt war. Auf dieser Straße reisten die großen Kamelkarawanen aus dem fernen Osten. Und wenn ihr Weg sie in die damals äußerst wichtige römische Provinz Asien führte, dann mussten diese Karawanen durch das Tor Phrygiens ziehen. Und damit eben auch durch Laodicea. Die Provinz Asien hatte damals ja längst einen Spitzenplatz im gesamten römischen Weltreich belegt, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell und wissenschaftlich. Deshalb war die Provinz auch das Ziel unzähliger Karawanen aus dem fernen Osten. Und die kamen nun alle durch Laodicea. Diese Karawanenroute aus dem fernen Osten führte bis nach Ephesus, Milet und Smyrna, allesamt enorm wichtige Handelsstädte und damit Ziele der Karawanen. Laodicea lag in einem atemberaubend schönen Tal in einer Region, die damals Phrygien genannt wurde. Heute sind die übrig gebliebenen Ruinen dieser beeindruckenden Stadt größtenteils mit einer Art wildem Hafer überwuchert. Doch zur Zeit des ersten Jahrhunderts, gegen dessen Ende Jesus seine Botschaft an die Gemeinde in Laodicea sandte, zu dieser Zeit war die Stadt äußerst wohlhabend. Sie war einerseits Handelszentrum und andererseits eine Metropole der griechischen Kultur, der Wissenschaft und der Literatur. In Laodicea hatte sich eine Art Hochschule für Medizin entwickelt. Aus heutiger Sicht waren diese medizinischen Bemühungen sicherlich noch recht bescheiden und durchdrungen von bizarren religiösen Vorstellungen. Doch die Stadt war sehr stolz darauf. Hier wurde das Medikament entwickelt, das im gesamten Römischen Reich bekannt war unter der Bezeichnung phrygisches Pulver oder phrygische Salbe, ein Mittel für Augen und Ohren. Heute würden wir sagen, das war ein richtiger Exportschlager. In Laodicea wurde vornehmlich Zeus als Gott verehrt, auch von den Römern, die ihn allerdings Jupiter nannten. Zum florierenden Handel in Laodicea gehörten außerdem überaus umfangreiche Bank- und Geldgeschäfte. Als Cicero römischer Prokonsul wurde, hielt er sich in der Stadt am Lykos auf. Laodicea war sein Amtssitz, von dem aus er für seine Provinz Recht sprach. Er soll angeblich Unterlagen von Geldgeschäften mitgebracht haben, um sie in Laodicea einzulösen. Ein besonderer Schwerpunkt der Stadt war auch die Herstellung und der Handel mit Textilien. Baumwolle gedieh dort sehr gut. Zudem wuchs in der Gegend eine spezielle Pflanze, deren Wurzel einen roten Farbstoff enthielt. Gemischt mit dem Thermalwasser aus den umliegenden Quellen ließen sich Stoffe ganz hervorragend purpurn färben. Eine kostengünstige Alternative zur aufwendigen Färbung mit den syrischen Purpurschnecken war gefunden. Und so traten die Purpurstoffe aus Laodicea ihren Siegeszug im gesamten Römischen Reich an. Im ersten Jahrhundert wurde Laodicea zweimal von einem Erdbeben heimgesucht. Große Teile der Stadt lagen in Trümmern. Aufgrund ihres beachtlichen Wohlstandes gelang es den Einwohnern jedoch, die Stadt jedes Mal wieder neu aufzubauen. Nach einem Erdbeben gegen Ende des 5. Jahrhunderts jedoch erlangte die Stadt Laodicea nie wieder ihre vorherige Bedeutung. Und in der Folge verschwand sie schließlich endgültig von der Bildfläche. Heute zeugen nur noch überwucherte Ruinen vom früheren Glanz der Stadt am Tor Phrygiens. Hören wir nun, was Jesus der 7. und letzten Gemeinde zu sagen hat, von der im Buch der Offenbarung die Rede ist. Wir finden diese Botschaft in Kapitel 3 ab Vers 14. Und dieser Vers 14 lautet so: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wie auch die anderen Gemeinden, an die sich Jesus in Kapitel 2 und 3 wendet, bezeichnet er seine Gemeinde in Laodicea als Engel. Das bedeutet ja Bote, also sind auch die Christen in Laodicea Boten für Jesus. Eine erstaunliche Anrede, wenn wir berücksichtigen, was Jesus dieser Gemeinde alles anlastet. Davon werden wir in den nächsten Versen hören. Auch in seiner letzten Gemeindebotschaft im Buch der Offenbarung beginnt Jesus damit, sich selbst der Gemeinde vorzustellen, damit diese weiß, von wem die Nachricht denn stammt, die Johannes ihnen zukommen lässt. Und zwar jener Johannes, der Jesus selber gesehen und ihn jahrelang begleitet hat. Und wie sonst auch, hat die Selbstvorstellung von Jesus viel mit dem Inhalt der nachfolgenden Botschaft zu tun. Das sagt der Amen, so beginnt Jesus in Vers 14, damit sich selbst vorzustellen. Die Luther-Übersetzung macht die Bedeutung dieser Aussage etwas verständlicher und umschreibt sie mit: Das sagt, der Amen heißt. Jesus macht hier also deutlich: Ich bin der Amen. Das ist mein Name, Amen. Dabei bedeutet das Wort Amen, das direkt so aus dem Hebräischen übernommen wurde, so viel wie sich als fest oder zuverlässig erweisen, Bestand haben oder bleiben. Oder kürzer formuliert, gewiss sein, wahrhaftig, treu oder zuverlässig sein. Entsprechend wurde das Amen auch als Bekräftigung oder Bestätigung einer Aussage gebraucht, so zum Beispiel am Ende einer Rede oder eines Gottesdienstes. Auf diese Weise stimmt derjenige, der Amen sagt, der eben gehörten Rede oder dem eben gehörten Gebet zu. Mit der Bedeutung, ja, das ist gewiss, ja, das ist wahr. Jesus stellt es sogar manchmal an den Anfang seiner Reden. Das klingt dann so: Amen, Amen, ich sage euch. Oder ins Deutsche übersetzt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Eine stärkere Beteuerung ist wohl nicht möglich. Und Jesus legt damit im Grunde genommen einen feierlichen Eid ab, mit dem er seine Zuhörer beschwört: Was ich euch sage, ist absolut zuverlässig, wahr und gewiss. So glaubt doch um eures eigenen Heils willen. Nun finden wir in der Bibel nur hier in Vers 14 diese Formulierung, dass Jesus selbst der Amen ist. Dass Amen also sein Name ist. In seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth spricht der Theologe Paulus davon, dass durch Jesus das Amen geschieht. Und im Buch des Propheten Jesaja ist am Ende davon die Rede, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und in diesem Zusammenhang heißt es von Gott: Er ist der Gott des Amens. Das bedeutet dann: Gott ist treu, wahrhaftig und zuverlässig. Doch das heißt noch viel mehr. Gott bestätigt sein Versprechen nicht nur durch ein Amen, sondern er ist selbst die Bestätigung seiner Versprechen. Er ist selbst das Amen. Gott bekräftigt nicht nur seine Zusagen, er selbst ist die Bekräftigung. Gott legt nicht nur einen feierlichen Eid ab, sondern er selbst ist der feierliche Eid in Person. Gott und sein Wort, Gott und seine Zusagen, sie lassen sich nicht voneinander trennen. Was Gott sagt und was Gott ist, das sind zwei Seiten einer einzigen Medaille. Das eine gibt es gar nicht ohne das andere. Ja, was Gott redet und was er ist, das ist im Grunde genommen ein und dasselbe. Hier in Vers 14 beansprucht Jesus nun für sich selbst, was im Jesaja-Buch von Gott gesagt ist: Ich bin der Amen. Wie Gott der Vater, so ist auch Jesus der Amen in Person. Wer es mit Jesus zu tun hat, der hat es mit dem Amen zu tun. Der bekommt die feierliche Versicherung von Jesus zu hören: All meine Zusagen sind zuverlässig und wahrhaftig. Und wer auf Jesus vertraut, der erfährt, dass der Gottessohn absolut treu ist und dass wir uns voll und ganz auf ihn verlassen können. Wort und Sein, beides stimmt bei Jesus also absolut überein. Ganz im Gegensatz dazu die Gemeinde in Laodicea, an die sich Jesus nun wendet. Bei dieser christlichen Gemeinde liegen Welten zwischen dem, was die Christen nach außen hin vorgeben, und dem, was sie in Wirklichkeit sind. Aber damit stehen die Christen in Laodicea ja wohl nicht alleine da. Auf wie viele Gemeinden und Christen heute mag diese Einschätzung zutreffen? Den Jesusleuten in Laodicea aber scheint das schreckliche Urteil von Jesus noch nicht genug zu sein. Hier redet die Gemeinde, die doch vor ihrem unbestechlichen Richter steht, offensichtlich auch noch ungefragt dazwischen und meint: Ich habe alles, mir fehlt nichts. Das erinnert schon fast an die durch und durch gottlose Stadt im Buch der Offenbarung, an die Stadt Babylon in Kapitel 18. Kann da in Laodicea überhaupt noch von Christen gesprochen werden? Sind ihre Worte nicht nur noch leeres Gerede? Und diesen Leuten tritt nun das leibhaftige Wort Gottes entgegen, die feierliche Bekräftigung in Person, der Amen, nämlich Jesus. Jesus fährt fort in Vers 14 und stellt sich weiter vor. Da hören wir: Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Wie schon bei seiner Selbstvorstellung in seiner Nachricht an die Gemeinde in Philadelphia, so verstärkt auch hier der Begriff wahrhaftig die Aussage vom treuen Zeugen. Jesus ist der Wahrhaftige, also der ganz und gar zuverlässige, treue Zeuge. Jesus, der treue Zeuge, davon sprach Johannes bereits in Kapitel 1 der Offenbarung. Hier greift Jesus das nun selbst auf, wobei die Bedeutung natürlich die gleiche ist. Jesus ist der ganz und gar zuverlässige, treue Zeuge. Das heißt zunächst einmal: Jesus ist derjenige, der Gott in dieser Welt bezeugt hat. Treu und zuverlässig hat Jesus den Menschen das mitgeteilt, was er selbst im Himmel bei Gott gesehen und gehört hat. Dabei hat Jesus die Liebe Gottes mit seinem ganzen Dasein zum Ausdruck gebracht, in Wort und Tat. Und das hat er mit seiner unerschütterlichen Treue durchgehalten, bis zu seinem eigenen Tod, bis zu seinem Tod am Kreuz. So beschreibt es Paulus, der anfangs die Christen noch erbittert bekämpft hatte, schließlich aber selbst zum Glauben an Jesus kam. Ja, gerade am Kreuz ist Jesus als Zeuge für die Liebe Gottes eingetreten. Denn, so noch einmal Paulus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Liebe Hörer, wer mich dort am Kreuz noch liebt, obwohl ich abgrundtief von Gott getrennt bin, auf den kann ich mich wirklich verlassen, immer und überall. Und gerade die Liebe Gottes ist es, auf die Jesus bei seinen Leuten in Laodicea noch zu sprechen kommt. Jesus stellt sich also den Christen in Laodicea zum Beginn seiner Botschaft vor. Und das beschließt er in Vers 14, indem er von sich selbst sagt: Er sei der Anfang der Schöpfung Gottes. Das griechische Wort für Anfang bedeutet Beginn, Anfang, Ursprung oder auch der Erste. Jesus kann sich hier also darauf beziehen, dass durch ihn alles erschaffen wurde. Alles im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Davon hören wir zum Beispiel auch im Brief an die Gemeinde in Kolosse. Aus dem Zusammenhang mit Kapitel 1 im Buch der Offenbarung geht es Jesus aber wohl vor allem darum: Er ist der Erste, der endgültig auferstanden ist von den Toten. Denn damit ist er gleichzeitig der Erste der neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung hat also bereits begonnen, und zwar mit der Auferstehung Jesu. Und Gott wird seine neue Schöpfung auch vollenden. Damit hat Jesus in Vers 14 bereits zwei der zentralsten Ereignisse des christlichen Glaubens angesprochen: seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten. In seiner Zusage am Ende der Gemeindebotschaft in Vers 21 greift Jesus dann auch noch das fehlende dritte Geschehen auf, das mit den beiden schon genannten aufs Engste verknüpft ist. Nach Jesu Tod und Auferstehung setzt Gott der Vater seinen Sohn Jesus ein zum uneingeschränkten Herrscher, zum Herrscher über alles im Himmel und auf der Erde. Himmelfahrt nennen wir dieses Ereignis auch. Diese drei einzigartigen Begebenheiten umschließen also die gesamte Gemeindebotschaft an die Christen in Laodicea. Jesus bezieht sich also gegenüber der Gemeinde in Laodicea auf diese drei grundlegenden Wahrheiten des christlichen Glaubens. Manche schließen nun daraus, bei den Christen in der Stadt Laodicea ist nur noch so wenig übrig von ihrem Glauben an Jesus, dass Jesus mit ihnen noch einmal ganz von vorne anfängt, also mit den Grundlagen des Glaubens. Das ist durchaus möglich, wobei meiner Erfahrung nach auch Christen, die schon länger mit Jesus leben, ebenfalls sehr davon profitieren können, wenn sie sich mit diesen grundlegenden Ereignissen weiter beschäftigen. Denn darauf gründet der gesamte Glaube an Jesus. Der Opfertod Jesu, seine Auferstehung und sein Machtantritt, diese Ereignisse offenbaren so viel vom Wesen Gottes. Sie zeigen uns, wie sehr Gott uns liebt und wie hoffnungslos wir verloren sind. Verloren als Menschen, die Gott von sich aus gar nicht kennen. Und das braucht die Gemeinde in Laodicea nun auf jeden Fall, und zwar ganz dringend, dass sie diese Grundlagen des Glaubens an Jesus neu begreifen. Für die letzte Gemeindebotschaft in der Offenbarung können wir also festhalten: Hier geht es immerzu um den einen, um Jesus, der der Amen ist, der Erste und der, der uns liebt. So hieß es ja schon in Kapitel 1. Was hat Jesus nun seiner Gemeinde in Laodicea zu sagen? Was hat sein prüfender Richterblick dort entdeckt? Wir hören dazu Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Bei einigen seiner Schreiben an die anderen Gemeinden hat Jesus sorgfältig unterschieden. Dort sprach er von einigen wenigen, die ihm treu geblieben waren, oder von den übrigen, die sich nicht vom Glauben an ihn abgewandt hatten. Doch in der Botschaft an die Gemeinde in Laodicea finden wir das nicht. Offensichtlich gelten alle seine Aussagen für die gesamte Gemeinde, so erschütternd sie auch sind. In Laodicea ist offenbar niemand mehr übrig geblieben, der an Jesus festgehalten hat. Und so muss Jesus in Vers 15 feststellen: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Heißes Wasser lässt sich gut gebrauchen, das leuchtet den meisten von uns vermutlich schnell ein. Mit heißem Wasser können wir beispielsweise Mahlzeiten kochen, heißen Kaffee oder Tee zubereiten, stark verschmutzte Wäsche waschen. Jesus spricht hier wohl ganz bewusst von kalt und heiß, denn die Menschen in Laodicea haben damit tagtäglich zu tun, mit heiß und kalt und dem Zustand dazwischen. Denn in unmittelbarer Nähe der Nachbarstadt Hierapolis gibt es heiße Thermalquellen, was einen sehr regen Kurbetrieb zur Folge hatte. Diese heißen Quellen gibt es bis heute, und die türkische Regierung ist dazu übergegangen, die vorhandene Wärme auch zur Energiegewinnung zu nutzen. Das Wasser der Quellen ist so heiß, dass es an vielen Stellen nur als kochend heißer Dampf austritt. Das Wasser der Quellen bei Hierapolis floss auch an Laodicea vorbei. Doch wenn es die Stadt erreichte, hatte es einen Teil seiner Energie und heilenden Wärme bereits verloren. Es war nur noch lauwarm. Mit kaltem Wasser geht es uns ähnlich wie mit heißem. Wir können es vielfältig einsetzen. Kaltes Wasser kühlt und erfrischt denjenigen, der es trinkt, was im heißen Klima von Laodicea eine absolute Wohltat ist. Mit kaltem Wasser können wir Fieber senken. Und auch beim kalten Wasser finden die Bewohner Laodiceas schnell einen Anknüpfungspunkt. Die Stadt lag weit unten in einem Tal und die Einwohner hatten Schwierigkeiten, an frisches Trinkwasser heranzukommen. Als ich selbst einmal dort war und zwischen den Ruinen stand, schaute ich nach Süden zu den phrygischen Bergen. Einige davon sind sehr hoch. Ich war dort Anfang Juni und da gab es immer noch eine Menge Schnee auf den Gipfeln dieser Berge. Die Einwohner Laodiceas hatten damals tatsächlich eine Wasserleitung gebaut, ein Aquädukt, um das kalte Schneewasser aus den Bergen hinunter in die Stadt zu bringen. Wenn das Wasser die Berge verließ, war es eiskalt. Doch auf seiner langen Reise zum Tal erwärmte es sich. Und wenn das Wasser schließlich die Stadt erreichte, war auch dieses Wasser lauwarm. Lauwarmes Wasser war damals ein Problem, dessen Tragweite wir heute kaum noch nachvollziehen können. Wenn wir heute im Hochsommer mit dem Auto unterwegs sind und die Klimaanlage funktioniert nicht, erleben wir zwar eine Enttäuschung, wenn wir nach ein paar Stunden Pause machen. Denn beim Griff nach der Wasserflasche stellen wir fest, dass aus dem erfrischenden Nass inzwischen eine unangenehm lauwarme Flüssigkeit geworden ist. Das ist zwar ärgerlich, aber nicht gefährlich. Doch in der Antike, als Jesus zu seiner Gemeinde in Laodicea sprach, verhielt sich das völlig anders. Durch die hohen Temperaturen in der Region ist erwärmtes Wasser eine ideale Brutstätte für Bakterien und zahlreiche Krankheitserreger gewesen. Und damit wurde lauwarmes Wasser im ersten Jahrhundert zur Gefahr. Zu einer Gefahr, die sogar todbringend sein konnte. Das ist der Hintergrund, vor dem Jesus zu seiner Gemeinde am Fuße der phrygischen Berge in Vers 15 spricht, »Du bist weder kalt noch heiß.« Und Jesus fährt fort, »Ach, dass du kalt oder heiß wärest.« Damit wird deutlich, heiß sein oder kalt sein ist für Jesus auf jeden Fall besser als irgendein Zustand dazwischen. Eine Aussage von Paulus, dem Zeltmacher und Gemeindegründer, kann uns hier beim Verstehen helfen. Er schreibt an die Jesus-Nachfolger in Rom, »Seid brennend im Geist.« Wörtlich schreibt Paulus, »Seid kochend, so wie kochendes Wasser.« Demzufolge sind Leute, die heiß sind, Menschen mit einem ganz lebendigen Christsein. Und im Gegensatz dazu stehen diejenigen, die kalt sind. Das sind solche Menschen, die Jesus klar und entschieden ablehnen. Bis hierher kann ich das gut nachvollziehen. Verblüffend ist nun aber Folgendes. Jesus findet jede Positionierung dazwischen, zwischen kalt und heiß, noch schlimmer. Schlimmer noch als Menschen, die offen und unmissverständlich gegen ihn sind. Lau sein nennt Jesus diese Haltung ihm gegenüber im nächsten Vers. Und dieses Lausein ist Jesus ganz offensichtlich zuwider. Solche lauen Gemeinden bremsen ganz sachte, aber entschieden jedwede Begeisterung für Jesus aus. Ein Brennen für Gott, bewirkt durch den Heiligen Geist, das ist doch des Guten etwas zu viel, so sagen sie. Aber natürlich haben solche Gemeinden nichts dagegen, auch hier und da über Gott zu sprechen. Deshalb ist der Mittelweg zwischen den Extremen in der Regel das, was jene Gemeinden anstreben. Die Wahrheit über solche weder noch Christen ist aber erschütternd. Während sie doch meinen, schön in der Mitte des Lebens unterwegs zu sein, nicht ganz und gar für Jesus, aber auch nicht völlig dagegen, so befinden sie sich in Wahrheit ganz nah am Abgrund. Normalerweise ruft Jesus nun an dieser Stelle in den Gemeindebotschaften seine Leute auf, ihre falschen Wege zu bereuen und umzukehren, zurück zu ihm, und zwar ganz entschieden. Doch der laue Zustand der Gemeinde in Laodicea ist in den Augen von Jesus so erschreckend, dass er die Alarmglocke laut und unüberhörbar schrillen lässt. Der lauen Gemeinde tritt ein Herr entgegen, der das genaue Gegenteil ist. Nämlich überhaupt nicht lau, überhaupt nicht unentschieden, sondern voller Eifer und Leidenschaft. So geht er auf seine Leute zu und lässt sie eindeutig wissen, eure Lage ist bedrohlich ernst. Ohne Umkehr seid ihr verloren und es gibt keine Rettung für euch. Doch zunächst einmal folgt kein Aufruf zur Umkehr, sondern nur das laute Schrillen der Alarmglocke. In Vers 16 heißt es, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Zu vier Gemeinden hat Jesus in seinen Botschaften gesagt, ich habe etwas gegen dich. Aber hier in Vers 16 spricht er, ich werde dich ausspeien. Das heißt ja nichts anderes als, du bist mir widerlich. Das ist so, als ob wir einen Schluck lauwarmes Wasser ausspucken, weil es einfach widerlich schmeckt. Das ist das härteste Urteil, das Jesus zu einer der sieben Gemeinden spricht, an die er sich im Buch der Offenbarung wendet. Und doch hören wir in den folgenden Versen das schier Unfassbare. Jesus erträgt und trägt sie noch eine Weile, die Unerträglichen. Und gerade hier spricht er bei seinem Weckruf umzukehren, so auffallend liebevoll und doch eindringlich. Wir können es Jesus in den kommenden Versen regelrecht abspüren, wie er kämpft um seine Gemeinde in Laodicea, wie er um sie ringt und wie er um sie wirbt, voller Leidenschaft und voller Liebe. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, aber es geht natürlich beim nächsten Mal weiter mit der Fortsetzung zur Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.